Putin, Putin, Putin und dann ganz lange gar nichts. So lässt sich die politische Situation in Russland beschreiben und zwar nicht nur rund um die Präsidentschaftswahl. Alles, was hilft, Putins Herrschaft zu sichern, ist dabei offenbar recht, so wie der Angriffskrieg gegen die Ukraine, auch wenn der, das legen jedenfalls neueste Umfragen nahe, zunehmend weniger unterstützt wird in Russland. Welche Funktion hat die Präsidentschaftswahl in diesem Jahr für Putins Herrschaft und welche Auswirkungen hat sie auf den Krieg gegen die Ukraine sowie auf die Beziehungen zu Staaten wie Deutschland? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Sabine Fischer und Dr. Margarete Klein aus der SWP-Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Hallo.
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 Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Frau Fischer, Sie haben ein ganz brandneues Aktuell geschrieben für die SWP und nennen darin diese Präsidentschaftswahl, Zitat, so stark manipuliert wie keine andere Wahl in der postsowjetischen Geschichte Russlands. Wie kommen Sie zu der Einschätzung?
Naja, ich habe mir halt angeschaut, auf welchen Ebenen jetzt wieder Manipulationen stattfinden. Manipulationen in russischen Wahlen sind ja nichts Neues. Und im Wesentlichen mache ich da drei Ebenen aus. Also wenn man sozusagen bei der Wahlprozedur anfängt, dann hat das Regime seine Möglichkeiten zu manipulieren nochmal deutlich ausgeweitet in den letzten Jahren, indem zum Beispiel der Wahltag selbst auf 3 Tage verlängert worden ist. Das bietet natürlich nochmal zusätzliche Möglichkeiten, direkt an der Wahlurne zu manipulieren. Die Möglichkeit der Online-Abstimmung ist auf mittlerweile 24 russische Regionen ausgedehnt worden. Auch das bietet große Manipulationsmöglichkeiten. Aber das betrifft dann wirklich tatsächlich nur die Abstimmung an der Urne, die auf diese Art und Weise eben mit manipuliert wird. Was in meinen Augen wichtiger ist, sind 2 Aspekte. Das eine ist, dass bei dieser Präsidentschaftswahl das Kandidatenfeld so kontrolliert ist wie noch nie zuvor. Also bis zur Präsidentschaftswahl 2018, das ist die letzte gewesen vor dieser jetzt, hat es zumindest pro forma noch nicht systemische Oppositionskandidaten gegeben. Also es gab zumindest eine Simulation von Wettbewerb.
Wie viele ungefähr immer? Kann man das über?
Also bei der 2018er Wahl waren das 2, Xenia Sobchak und Grigory Javlinsky von der Jabloko-Partei. Die hatten natürlich keine Chance, aber sie sind zumindest zur Wahl zugelassen worden. Und jetzt haben wir eine Situation, wo solche Kandidaten nicht oder Kandidatinnen auch nicht einmal zur Wahl zugelassen worden sind. Und wir haben ein komplett kontrolliertes Feld mit 4 Kandidaten, also Putin auf der einen Seite und 3 völlig chancenlosen systemischen, in Anführungszeichen, Oppositionskandidaten, Alternativkandidaten auf der anderen Seite. Mhm. Und die dritte Ebene und der dritte Aspekt, und das ist eigentlich fast das Wichtigste, ist eben, dass diese Wahl in einem noch diktatorischeren Kontext stattfindet, politischen Kontext. Und das ist auch natürlich Ergebnis eines langen Trends, der sich in den letzten Jahren immer weiter beschleunigt hat, vor allen Dingen dann auch nach Beginn der Vollinvasion in der Ukraine 2022. Und wir haben eine Situation der Kriegszensur, also der Informationsraum, in dem diese Wahl und auch der sogenannte Wahlkampf stattfindet, ist nun wirklich völlig freigeräumt von jeder Form von unabhängigem Journalismus, unabhängiger Debatte. Also das sind alles Aspekte, die mich dazu bringen zu sagen, das ist die manipulierteste Wahl, die wir in Russlands postsowjetische Geschichte gesehen haben.
Frau Klein, Frau Fischer hat es eben schon angesprochen, das Ganze findet statt natürlich vor dem Hintergrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Kann man denn, auch wenn Wahl in großen Anführungszeichen hier zu sehen ist, kann man denn aber sagen, es ist irgendwie auch eine Abstimmung über den Krieg gegen die Ukraine oder ist das eigentlich gar kein Thema?
Das kann die Wahl eigentlich gar nicht leisten, weil die 2 Kandidaten, die antreten wollten und dezidiert Antikriegspositionen vertreten haben, Dunsova und Nadjerstein, gar nicht zugelassen worden sind und alle anderen Kandidaten ganz klar den Krieg unterstützen. Also man kann über die Wahl den Unmut gegenüber dem Krieg überhaupt nicht ausdrücken. Was könnte man denn sonst machen? Man könnte beispielsweise denken, dass ein Nichterscheinen bei der Wahl, also die Nichtabstimmung, als Zeichen zu werten wäre gegen den Krieg. Jetzt ist es aber so, dass es für viele nicht leicht ist, nicht zu wählen, weil massiver Druck zum Beispiel auf Staatsbedienstete, Angestellte in halbstaatlichen Institutionen oder Studierende ausgeübt wird, zur Wahl zu gehen. Mhm. Und B, weil selbst dann eine Nichtwahl nicht unbedingt gleichzusetzen wäre mit einer Kritik am Krieg. Etwas anders ist es mit dezidierten Aufrufen, zum Beispiel von Nawalny vor seinem Tod, sich mittags bei den Wahllokalen einzufinden, um eben durch die Masse an dem Wahllokal zu zeigen, da ist eine oppositionelle Stärke da und gegen die Atomisierung des Einzelnen vorzugehen.
Aber hinzugehen, um zu wählen und oder die Stimme ungültig abzugeben?
Erstmal, um zu zeigen, dass mehr Leute da sind, also irgendeine Protestform überhaupt möglich zu machen. Aber selbst dann wäre es nicht eins zu eins als Kritik am Krieg zu verstehen. Es wird auch zum Teil unterstützt von einer Bewegung, die sich gegründet hat, die die Frauen und Mütter von mobilisierten Soldaten der letzten Teilmobilmachungswelle vertritt. Das heißt Putamoi, also Weg nach Hause. Und auch die haben sich für diese Form des Protestes ausgesprochen. Jetzt ist es aber auch so, dass da nicht automatisch Kritik an dieser Teilmobilmachung und daran, dass die Männer seit fast 2 Jahren, 1,5 Jahren jetzt nicht mehr nach Hause kommen, nicht unbedingt Kritik am Krieg per se eigentlich ist, sondern es ist in erster Linie auch eine Kritik an der Ungerechtigkeit der Verteilung der Kosten, nämlich dass diejenigen, die eingezogen worden sind, bis heute nicht rotieren können an der Front und andere nicht belangt werden. Also man kann das nicht immer so eins zu eins umsetzen.
Zu dieser Teilmobilmachung kommen wir gleich auf jeden Fall noch, Frau Fischer. Mich würde aber schon interessieren, das ist ja durchaus auch ein großer organisatorischer Aufwand, den man betreibt, um so eine Wahl nicht nur zu veranstalten, sondern sie auch zu manipulieren, sie im eigenen Sinne ja, zu lenken. Warum machen die das?
Also dieses russische Regime ist nicht das einzige autokratische Regime, das Wahlen durchführt, in Anführungszeichen immer. Ja. Ich nenne das ja in meinem Text nicht umsonst autoritäres Plebiszit, weil das einfach wirklich in keinster Weise mehr irgendwelchen demokratischen Standards entspricht, was da stattfinden wird. Und solche Simulationen können unterschiedliche Funktionen haben. Es geht auch autokratischen Regimen um eine gewisse Form von Legitimation. Also es geht um Legitimationsbeschaffung und zwar tatsächlich nicht nur nach innen, sondern eben auch nach außen im internationalen System. Russland befindet sich im Zusammenhang mit seinem Krieg gegen die Ukraine eben auch auf globaler Ebene in einer Art Kampf der Narrative mit dem Westen und signalisiert zum Beispiel durch eine solche Simulation einer Wahl Staaten im globalen Süden, ja, dass es sozusagen demokratische Wahlen durchführt, in Anführungszeichen, und eben sich trotzdem gegen den Westen stellt, etc. Also es geht hier wirklich um Legitimation und Signalisieren nach innen und nach außen. Es geht um Disziplinierung, denn in diese Wahl ist ja das gesamte System eingebunden und Eliten auf allen Ebenen des Systems müssen bei dieser Wahl Mehrheiten beschaffen, müssen dafür sorgen, dass es eine ausreichende Wahlbeteiligung gibt und die Vorbereitungen dafür laufen seit Jahren. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, ja, was das bedeutet, auch wenn Teile der Eliten und der Administrationen das eben nicht schaffen, das so zu tun. Also es geht um Disziplinierung und es geht auch nochmal darum, die Bevölkerung hinter Putin und seinen Krieg zu bringen. Ja, also sozusagen in dieses Schema hineinzupressen. Und wenn man sich anschaut, wie Putin argumentiert hat in seiner Rede an die Föderalversammlung Ende Februar, dann sieht man sehr genau, wie er wirklich alles auch in der letzten Passage der Rede nochmal unter das Kriegsmotto gestellt hat.
Ist das auch das einzige Thema dann eines, in Anführungsstrichen, Wahlkampfes? Oder gibt es andere Themen?
Also es gibt keinen Wahlkampf, das muss man ganz klar so feststellen. Es gibt keine politischen Programme, es gibt keine Debatten. Das heißt, und das ist auch wirklich ein Trend, der schon sehr lange anhält, das Regime hat im Grunde genommen Politik abgeschafft. Es gibt keine Politik mehr in Russland, also keine politischen Auseinandersetzungen über Programme etc. Es geht eigentlich nur noch darum, ob Eliten die Bevölkerung für oder gegen den Führer sind. Darum geht es. Ja, es ist eine extrem personalisierte, autokratische politische Struktur mit einer Machtvertikale. Und die Frage ist, bist du für oder gegen den Führer? Deswegen auch der Begriff Plebiszit.
Was ist mit oppositionellen Politikerinnen, die ja Politik machen wollen, zumindest wie wir es möglicherweise als Politik verstehen? Haben die in irgendeiner Weise eine vernehmbare Stimme?
Das ist ein sehr interessantes Phänomen gewesen in den letzten 3-4 Monaten, denn es gab tatsächlich 2 OppositionskandidatInnen, also Jekaterina Dunzowa, die im vergangenen November ihre Kandidatur angekündigt hat. Sie musste als unabhängige Kandidatin eine Initiativgruppe zusammenstellen, also ungefähr 500 Menschen, die bereit waren, ihre Kandidatur zu unterstützen. Sie hat diese Initiativgruppe zusammengestellt und ist dann von der Zentralen Wahlkommission sofort aus dem Rennen genommen worden mit der Begründung, dass es bei der Zusammenstellung der Initiativgruppe zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Das Interessante an Dunsova war, hat Margarete Klein ja eben schon erwähnt, dass sie sehr explizit mit Antikriegspositionen aufgetreten ist. Nicht nur das, sie hat auch Demokratie gefordert, sie hat mehr Liberalismus gefordert, sie hat mehr Toleranz zum Beispiel gegenüber LGBTQI-Menschen und queeren Menschen gefordert. Also wirklich ganz explizite Anti-Regime-Positionen.
Und ganz kurz, hat das Verfangen in der Gesellschaft?
Ja, also sie hat sehr schnell, oder ihre Kampagne, wenn man das so sagen kann, hat sehr schnell Aufmerksamkeit bekommen. Und das lag vor allen Dingen daran, dass die unabhängigen Medien, die mittlerweile ja alle aus dem Exil arbeiten, dass die sehr schnell angefangen haben, ausführlich über sie zu berichten. Und das hat in Russland tatsächlich dann in bestimmten Segmenten der Bevölkerung Resonanz gefunden. Mhm. Also das war ein sehr interessanter Prozess. Und dann kam es zu einem ähnlichen Effekt mit einem anderen Kandidaten, der außerhalb des Systemstands, wenn man so will, oder teilweise außerhalb des Systemstands, Boris Nadjezhdin. Und Boris Nadjezhdin war in der Lage, in kurzer Zeit, wenigen Wochen, über 200.000 Unterschriften zu sammeln, also wirklich eine beträchtliche Zahl. Er hat davon dann etwas über 100.000 eingereicht. Auch hier, wie nicht anders zu erwarten, hat die Wahlkommission dann in Anführungszeichen erhebliche Mängel festgestellt und hat seine Kandidatur nicht zugelassen. Aber das hat, in beiden Fällen hat das gezeigt, dass es ein Mobilisierungspotenzial gibt, aber das Regime dreht dem dann eben auch relativ früh den Hahn ab.
Ja, Frau Klein, dieses Mobilisierungspotenzial, wir sprechen jetzt nicht über Mobilisierung von Truppen, sondern von Wählerinnen und Wählern potenziellen. Wie äußert sich diese, ich nenne sie jetzt Antikriegsstimmung, denn dann in der Gesellschaft, wenn sie dann da den Hahn abdrehen?
Naja, das ist schwierig, den Protest offen zu machen. Es gab Antikriegsrufe bei der Beerdigung von Nawalny beispielsweise. Es gibt diese Bewegungen der Mütter und Frauen dieser Mobilisierten, die Blumen niederlegen an den Gräbern des unbekannten Soldaten und dann eben beispielsweise weggenommen werden davon. Da ist die Führung noch ein bisschen zurückhaltend, hier massiv gegen diese Frauen vorzugehen, weil man ja letztendlich auch ein Jahr der Familie ausgerufen hat, 2024, und man hier eine gewisse Zurückhaltung noch übt lässt, um eben dieses Potenzial vielleicht auch nicht größer werden zu lassen. Aber es ist insgesamt sehr, sehr schwierig, hier tatsächlich mit solchen Aktionen große Wirkung auszuüben.
Mhm. Vergangenes Jahr im Frühsommer, im Juni, ist der Chef der Gruppe Wagner, Jewgeni Prigozhin, damals mit, ich weiß gar nicht wie vielen, 1000 Soldaten Richtung Moskau marschiert, um das Regime, ich sag mal, im weitesten Sinne herauszufordern. Hintergrund waren Machtkämpfe, kann man glaube ich so grob zusammenfassen, oder? Zwischen Prigozhin und Verteidigungsminister Shoigu. Was hat das Regime daraus für Lehren gezogen jetzt für diesen Wahlkampf, aber auch für die Situation insgesamt?
Also das ist ja ganz anders geartet als jetzt Antikriegsdemonstrationen oder Stimmungen, sondern das ist ein Machtkampf.
Aber auch eine Herausforderung für das Regime.
Herausforderung für das Regime aus dem breiter verstandenen inneren Kreis heraus. Es war auch weit mehr als bloß ein Konflikt zwischen Verteidigungsminister und Prigozhin. Das ist noch relativ normal, dass es Verteilungskämpfe gibt um Ressourcen, wer bekommt welche Waffen, wer bekommt welches Geld. Sondern Prigozhin ist zwei Schritte weitergegangen. Er hat die Elite an sich kritisiert als dekadent, verweichlicht, nicht patriotisch, hat sich wie so eine Art Volkstribun stilisiert, der eine eigene Volksarmee um sich herum hat. Also das war mehr. Und am Schluss hat er tatsächlich die Begründung Putins für den Krieg herausgefordert, indem er sie angezweifelt hat. Und dann mit diesem Marsch auf Moskau letztendlich dann natürlich der Bruch. Das heißt, was die Führung daraus für eine Lehre gezogen hat, ist zum einen dieses Modell Wagner, dieses sehr spezifische, das ist am Ende und wird es so nicht mehr geben. Das ist das Modell einer schlagkräftigen paramilitärischen Struktur, die in das Firmengeflecht eines sehr reichen, mächtigen Mannes eingebunden ist, der noch ganz andere Betätigungsmöglichkeiten hatte. Er hat zum Beispiel die Internet Research Agency finanziert, die den Wahlkampf in den USA 2016 beeinflusst hat. Also er ist ein Gewalt- und Repressionsunternehmer mit einem breiten Spektrum. Das lässt man so nicht mehr wieder zu, dass es diese Machtakkumulationen gibt. Das heißt, was man jetzt macht, man braucht ja weiterhin diese Kämpfer, die Wagner hatte eigentlich, weil man eben diese unpopuläre neue mögliche Teil- oder Generalmobilmachung vermeiden will. Das heißt, man splittert jetzt dieses Potenzial an sogenannten freiwilligen Organisationen auf, also nach dem Prinzip von Teile und Herrsche. Und man stellt sie stärker unter staatliche Kontrolle. Das heißt zum Beispiel, es gibt nach wie vor private Militärfirmen de jure, auch wenn die de facto natürlich staatlich sind, aber die stehen jetzt viel stärker unter Kontrolle des Verteidigungsministeriums. Es gibt eine neue Organisation, Redoute heißt die, formal private Militärfirma. De facto ist es eine Frontorganisation, die eigentlich auf verschiedensten, sehr inkrementellen Wegen versucht, so viel Personal wie möglich zu rekrutieren. Mhm. Aus Gefängnissen, über Ausländer bis hin zu Leuten, die man mit viel Geld anwirbt. Aber eben unter Kontrolle des Verteidigungsministeriums.
Um ganz kurz um es zu verstehen, um nicht, um eine Mobilmachung zu verhindern, um die sozusagen Zustimmung der Bevölkerung in der Breite nicht zu verlieren, oder?
Aus zwei Gründen. Zum einen, weil man Personalbedarf hat, der ist ja groß. Die russischen Verluste sind sehr, sehr hoch. Also wir wissen keine genauen Zahlen. Es gibt Berichte von Mediasona, die zählen nur die wirklich verifizierten, also die nachweisbaren Toten. Da sind wir im Februar diesen Jahres bei 44.600. Dann muss man das wahrscheinlich verdoppeln, verdreifachen. Andere sprechen, wenn man jetzt die Verwundeten dazu zählt und die Gefangenen, schätzen um die 300.000. Also die muss man ja erstmal wieder bekommen. Wenn man dann eine neue Offensive starten will, braucht man nochmal mehr. Und dann hat man ja noch ein neues Ziel herausgegeben, der russischen Führung, die Streitkräfte in der Perspektive von 1 Million Mann vor dem Krieg auf 1,5 Millionen zu erhöhen, also 30%. Also man hat einen riesigen Personalbedarf und den muss man decken. Und da sind diese freiwilligen Organisationen, so nennt man die jetzt, ein Pool, um eben zu relativ geringen innenpolitischen Kosten zu mobilisieren, ohne dass es so heißt. Mhm. Weil die machen das ja quasi freiwillig. Das ist dann nicht so ein großer Ausfrei, als wenn die Leute über eine Teilmobilmachung eingezogen werden oder vielleicht sogar Wehrpflichtige illegal eingesetzt würden.
Aber man braucht dafür ja eine ganze Menge Geld, die Putin ja offensichtlich bereit ist, auch zu stellen. Die Rede ist von rund 6%, korrigieren Sie mich, wenn ich falsche Zahlen habe, 6% des Bruttoinlandsproduktes, was umgerechnet etwa 130 Milliarden Euro wären, was ein Drittel des russischen Haushalts ist, etwa für 2024. Das ist nicht nur eine Menge Geld, sondern ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass wir über dieses Thema noch deutlich länger sprechen, als uns jetzt möglicherweise bewusst ist? Also ist der Krieg langfristig eher zu sehen?
Also Russland bereitet sich auf fast allen Ebenen auf den langen Krieg vor. Die Zahl von 6% des Bruttoinlandsproduktes ist die offizielle. Jetzt ist es aber so, dass 27% der Staatsausgaben klassifiziert sind, also geheim sind. Das heißt, wir finden noch sicherlich viele Budgettitel in anderen Haushalten wie Wirtschaftsministerium drinnen, so dass manche in den Schätzungen bei ungefähr 8% des Bruttoinlandsproduktes liegen. 6% wäre schon eine Steigerung von 70% im Vergleich zum Vorjahr. Also man sieht, es geht viel in das Militär hinein. Dann ist es ja so, dass auch in die Rüstungsindustrie massiv investiert wird. Wir haben ein Mehrschichtsystem in vielen Rüstungsbetrieben. Die Produktions- und Ketten werden erneuert, die Anlagen werden erneuert. Putin hat davon gesprochen, dass ungefähr 520.000 neue Angestellte in diesem Rüstungssektor im letzten Jahr angestellt wurden. Also das ist eine Menge. Mhm. Und dann sieht man das auch eben auf der Ebene der stillen Mobilisierung oder verdeckten Mobilisierung. Das ist nicht nur die Anwerbung von de jure nichtstaatlichen Freiwilligen wie Söldnergruppierungen, Legionären, sondern vor allem der Versuch, Zeitsoldaten anzuwerben, also sogenannte Kontraktsoldaten. Und das macht man über Anreiz und Zwang. Man setzt zum Beispiel sehr hohe Anwerbeprämien, Kampfprämien, sehr hohe Leistungen für Verwundung oder Hinterbliebenenzahlungen, sodass sich das Kämpfen gerade für Leute aus sehr ärmen Regionen oder aus der unteren Bevölkerungsschicht durchaus lohnt, weil man eben das eine Möglichkeit hat, um das Mehrfache des normalen Durchschnittslohnes zu verdienen. Oder man macht es so, indem man Wehrpflichtige dürfen ja eigentlich nicht eingesetzt werden in Kampfhandlungen und auch nicht im Ausland. Jetzt ist es so, dass man erlaubt hat, dass Wehrpflichtige schon nach einem Monat ihrer Dienstzeit einen Zeitvertrag unterzeichnen dürfen, bisher erst nach 12 Monaten. Das gibt vielfältige Möglichkeiten, um auf die jungen Männer, die heimatfern eingesetzt werden, Druck auszuüben, dass sie nach einem Monat einen Vertrag unterschreiben. Und wenn man einen Vertrag unterschrieben hat als Zeitsoldat, ist es mittlerweile auch so, dass man aus dem nicht mehr rauskommt. Mhm. Früher konnte man kündigen, jetzt ist es so, dass dieser Vertrag sich verlängert, bis die Spezialoperation zu Ende ist. Also das ist so
eine Mischung aus, wann sie zu Ende ist.
Genau, das ist so eine Mischung aus Anreizsystemen und Zwangssystemen. Und subkutan läuft da noch so eine Welle, wo man legislativ und auch administrativ die Vorbereitung schafft, um, falls die Entscheidung für eine neue Teil- oder Generalmobilmachung getroffen wird, sie auch schneller umsetzen zu können.
Mhm. Frau Fischer, wir hatten über das Geld schon gerade gesprochen. Wird das überhaupt irgendwie diskutiert, irgendwie wahrgenommen?
Naja, wie gesagt, es gibt ja keinen politischen Raum in dem Debatten.
Ja, aber Sie haben ja Ihre Fühler auch da.
Insofern,
sozusagen.
Ja, ja, naja, also es gibt vielleicht noch zur Ergänzung zu dem, was ich vorhin gesagt habe, es gibt natürlich sozusagen das andere Russland, das sich hauptsächlich in der Emigration befindet, in ganz kleinen marginalisierten Nischen auch weiterhin in Russland existiert. Und da werden solche Dinge natürlich debattiert. Ja? Also die Umschichtung oder die Umorientierung der gesamten Wirtschaft auf Kriegswirtschaft zum Beispiel, die Fortsetzung der Korruption, der ganze Fragenkomplex, der mit eben Rekrutierung und auch dieser, was Margarete Klein eben als subkutane Mobilmachung bezeichnet hat, ja, denn das muss man ja alles auch nochmal so ein bisschen in Kontext setzen und daran erinnern, dass es ja eine offene Teilmobilmachung gab im Herbst 2022 und einen enormen Backlash aus der Gesellschaft damals. Ja, hunderttausende junger Männer haben damals das Land verlassen, um sich dem zu entziehen. Und dem passt sich das Regime eben an durch die Maßnahmen, die Margarete Klein gerade geschildert hat. Mhm. Also insofern, es gibt dieses kleine marginalisierte Segment, in dem diese Dinge debattiert werden, aber im größeren staatlich kontrollierten Informationsraum findet es überhaupt nicht statt. Sie haben vom Jahr der Familie gesprochen. Das ist natürlich eine Propagandamaßnahme, die auch sehr stark im Zusammenhang mit der sogenannten Präsidentschaftswahl gesehen werden muss. Es geht da um letztendlich den Aufbau einer quasi Ideologie, in der traditionalistische Werte eine enorm große Rolle spielen. Auch das entwickelt sich schon seit langem. Traditionelle Werte, diese sogenannten traditionelle Werte, sind 2020 in die Verfassung aufgenommen worden, haben also Verfassungsrang bekommen. Also zum Beispiel, dass eine Familie aus Mann, Frau und Kindern besteht und aus nichts anderem und so weiter. Und das nutzt man jetzt eben auch nochmal zur Mobilisierung der Gesellschaft. Und das steht natürlich auch in einem ganz engen Zusammenhang mit dem Krieg. Also Margarete Klein hat gerade die Personalprobleme, die Rekrutierungsprobleme angesprochen. Der Krieg hat natürlich auch demografische Folgen für Russland. Ja? Und das versucht man unter anderem auszugleichen durch propagandistische Werbung für kinderreiche Familien. Ja? Also auch in diesem Zusammenhang muss das gesehen werden. Ganz kurz noch zum Geld.
Ja, großes
Thema natürlich. Ich komme noch mal kurz auf Putins Rede vor der Föderalversammlung zu sprechen. Die war ja unglaublich lang.
Aber Sie haben sie angehört?
Ich musste da durch, ja, und ich habe mich ziemlich gelangweilt, wenn ich ehrlich bin, weil sie in der Struktur sich auch überhaupt nicht unterschied von früheren Reden. Also er ist eingestiegen mit dem üblichen Kriegsnarrativ, der Westen greift uns an, wir müssen uns verteidigen, das kannte man alles. Und dann kam der lange Mittelteil, in dem er eben auch sehr viele Geldgeschenke angekündigt hat, gerade im sozialen Bereich. Und das steht auch in einer längeren Tradition, denn das Regime hat immer wieder solche Programme und Geschenke angekündigt und nur ein sehr geringer Teil davon ist dann tatsächlich umgesetzt worden. Ja, also insofern ist auch das eben eine Form von Simulation vor dem Hintergrund der Umschichtung des Budgets und der Umstellung der russischen Wirtschaft auf Kriegswirtschaft.
Ja, ich glaube, es ist jetzt ausreichend deutlich geworden, dass wir in den vergangenen Minuten und nicht nur da ja mit einer deutschen, westlich geprägten Brille auf diese in Anführungsstrichen Wahl schauen. So entstehen die Anführungsstriche am Ende ja dann auch. Zum Schluss würde ich aber auch gerne noch sozusagen in die andere Richtung schauen. Was muss Deutschland, was müssen Deutschland und seine befreundeten Staaten denn jetzt, Frau Klein, von dieser Wahl und dem, was danach kommt, von Russland erwarten? Oder worauf müssen wir uns einstellen?
Also die Wahl wird hier nicht das entscheidende Element sein oder die russische Pseudowahl, sondern es ist eher das Superwahljahr 2024 im Westen. Also wir haben ja die Wahl zum Europaparlament, wir haben die Wahl in drei deutschen Bundesländern und vor allem natürlich die US-Wahl. Und das ist etwas, was den Kontext der Politik gegenüber Russland verändern kann. Und hier wird Russland mit all dem Instrumentarium, das es hat, versuchen, Einfluss zu nehmen. Man spricht hier davon der scharfen Macht, von der Sharp-Power. Das ist so eine Mischung aus Desinformation, Subversion, Mobilisierungsversuchen, die eben eigentlich genau darauf zielt, die Kohäsion einer Gesellschaft und eines Staates zu unterminieren. Und das sehen wir jetzt zum Teil. Das läuft über sowas wie Hack and Leak, was wir jetzt beim Taurus Leak gesehen haben, wo man eben versucht, das Vertrauen in staatliche Stellen, sei es Verteidigungsministerium, sei es Politik, allgemein zu unterminieren. Oder indem man ganz gezielt versucht, Angst zu schüren. Und hier wird man in Bezug auf Deutschland, denke ich, sehr stark mit diesem Angstnarrativ arbeiten, dass der Krieg in der Ukraine nicht auf die Ukraine beschränkt bleiben kann, sondern dass er sich auf die NATO ausdehnen kann, um dann eben genau diese angstgetriebenen Diskurse zu nutzen und zu sagen, es ist besser, mit Putin zu verhandeln beispielsweise. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Hack and Leak, es gibt False Flag Attacken, die durchgeführt werden könnten, es gibt sowas wie Deepfakes oder Fake News und so weiter. Also das ist sowas, worauf man sich einstellen kann. Und letztendlich geht es wirklich darum, auch die Trendlinien auszunutzen, die innerhalb von Gesellschaften sind. Und da ist es völlig egal, wie man diese Sache spielt, da wird man nicht eine inhaltlich kohärente russische Position in diesem Desinformationskrieg bekommen, sondern die wird genau das ausspielen, was es ideologisch eben gibt. Und auch das Vertrauen zwischen Gesellschaft und Politik zu zerstören und vor allem auch zwischen den europäischen Staaten und den europäischen Staaten und den USA zu zerstören. Mhm. Und genau das war im Kleinen ja eigentlich in diesem Taurus League zu sehen.
Russland unter Putin. Anlässlich der Präsidentschaftswahl in diesem Jahr haben wir einen Blick auf die Mechaniken des Machterhalts geworfen. Und zwar haben wir das getan mit Dr. Sabine Fischer und Dr. Margarete Klein. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden.
Danke Ihnen.
Auch von mir vielen Dank.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank wie immer für Ihr Interesse. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, finden Sie einige Leseempfehlungen. Abonnieren Sie auch gerne unseren SWP-Newsletter oder folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns bei LinkedIn und X, ehemals Twitter. Und wenn Sie uns empfehlen wollen, wenn Sie uns bewerten wollen oder auch abonnieren, darüber freuen wir uns natürlich auch. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.